ARD Sounds. Bayern 2. Kulturleben.
If you take Hamlet.
Hamlet ist wohl das berühmteste und meistgespielte englischsprachige Theaterstück. Was passiert, wenn man es mit KI zusammenprallen lässt? Mit der Technologie, von der die Leute sagen, sie sei die Zukunft von allem. Der Gegensatz zwischen diesen beiden Polen hat mich neugierig gemacht.
Yeah, the initial interest.
Der US-amerikanische Theatermacher Michael Yates Crowley. Sein Stück Hamlet AI eröffnet heute das Festival Weltbühne am Münchner Residenztheater. Ja, die Bühnenwelt zu Gast bei Theaterfreunden. Ein Ausblick auf Crowleys Stück im Besonderen und 7 Festivaltage im Allgemeinen in der kommenden Stunde, in der es außerdem um ihn hier geht, Werner Herzog.
Ach, sehen Sie, mit Berühmtheit, mit diesem Begriff kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich bin einfach einer, der arbeitet. I'm a working man.
Und sich abarbeiten an ihm nämlich und seinem Werk, das hat sich das Werner Herzog Kino Open Air zur Aufgabe gemacht, das an diesem Wochenende zum zweiten Mal stattfindet in der Primtalgemeinde Sachrang, also dort, wo der Filmemacher einst seine Kindheit verbracht hat. Wir sprechen mit Organisator Georg Antretter.
Film, Theater, Kabarett auf Bayern 2.
Wenn alljährlich im Frühsommer der Platz vor dem Marstall am Münchner Residenztheater zu einer belebten Piazza wird, ja, dann hat das einen konkreten Grund. Die kleine Bühne des Großen Hauses wird zum Mittelpunkt der zeitgenössischen Theaterwelt mit dem Festival Weltbühne. Produktionen aus dem Ausland gastieren, Dramatikerinnen und Dramatiker aus verschiedensten Ländern stellen sich in Gesprächen vor, eigene neue Stücke entstehen eigens für das Festival und Theaterkünstlerinnen und Künstler haben die Möglichkeit, sich im Rahmen des Festivals untereinander auszutauschen, auch über Kontinente hinweg. Zur Eröffnung heute gibt es das Stück Iocaste Rohmaterial der georgischen Dramatikerin Mariam Megvinite, die im vergangenen Herbst zu einer 3-monatigen Schreibresidenz in München weilte, sowie Hamlet AI von Michael Yates Crowley aus den USA. Er beschäftigt sich mit Sein oder Nichtsein der KI. Nils Beinke hat Crowley vorab getroffen.
If you take Hamlet,
Hamlet ist wohl das berühmteste und meistgespielte englischsprachige Theaterstück. Was passiert, wenn man es mit KI zusammenprallen lässt? Mit der Technologie, von der die Leute sagen, sie sei die Zukunft von allem, unserer Arbeit, unserer Kunst, unseres Lebens, was entsteht dann? Der Gegensatz zwischen diesen beiden Polen hat mich neugierig gemacht.
Die Zeit ist also auch hier aus den Fugen auf einer kleinen Bühne irgendwo im heutigen Dänemark. Ein Regisseur und ein Theaterautor und Schauspieler wollen oder sollen ein Stück frei nach Shakespeares Hamlet inszenieren. Die zentrale Rolle, der Geist von Hamlets Vater, ist nun eine Maschine, die KI. Das jedenfalls will der Regisseur namens Michael. Der Autor, ebenfalls ein Michael, findet diese Idee und überhaupt KI ganz schrecklich.
Man stellt sich vor, dass es etwas gibt, das über die bloße Erscheinung hinausgeht. In der KI-Sprache, es ist nicht nur Mathematik. Man hört von Menschen, die sich in Chatbots verlieben oder die glauben, dass KI ein Bewusstsein hat und mit ihnen sprechen kann. Manche Menschen denken, dass ein Geist in der KI steckt, hinter der einfachen Programmierung. Und das ist die Frage. Wie viel von dieser Vorstellung ist real? Wie viel können wir wirklich wissen?
Der in New York lebende Dramatiker Michael Yates Crowley, ein auch sehr politisch interessierter Künstler, beschäftigt sich in seinen Stücken immer wieder mit der Technologie der Gegenwart und ihren Folgen. Letztes Jahr war beim Festival Weltbühne seine Performance Tamping zu sehen, über die Einsamkeit am Bildschirm bei der täglichen Büroarbeit. Und nun Hamlet AI, im Rahmen eines Gastaufenthaltes in München fertiggeschrieben und gleich auf die Bühne gebracht. Weltpremiere.
Viele Künstlerinnen und Künstler kommen hierher. Sie repräsentieren so viele Traditionen und Perspektiven. Das ist spannend. Auf der einen Seite sehen wir, was Theater für jede und jeden von uns bedeutet und welche Theatergeschichten wir alle mitbringen. Auf der anderen Seite entdecken wir beim Festival, welche Ähnlichkeiten es gibt. Wie groß die Gemeinsamkeiten sind in unserer Liebe zu dieser Kunst und ihren Möglichkeiten.
Die Inszenierung von Hamlet AI liegt in den Händen von Michael Yates Crowleys Kollegen Michael Rau und ihrer Theatergruppe Wolf 359. Es wird kein virtuelles Stück verraten, der New Yorker Dramatiker und auch die Dramaturgin Lea Unterseer aus dem Weltbühne-Team. Im immer wieder herrlich spielerischen Text gibt es auch einzelne mit KI geschriebene Passagen, etwa über Ophelia am Münchner Eisbach. Und die Maschine, verrät Lea Unterseer, kommt auch auf der Marstallbühne selbst zum Einsatz live. Eine reine Technikshow werde es dennoch nicht.
Also wir werden mit dem Publikum dieses Experiment starten. Es wird Momente geben, in denen weder unsere Schauspieler noch wir als Team dahinter wissen, was als nächstes passiert, weil wir da eben auf die KI uns verlassen und uns von der KI zum Beispiel die nächste Szene schreiben lassen. Theater ist immer unvorhersehbar und Theater ist immer einzigartig. Aber so viel Variation, das ist dann doch aufregend auch für uns.
Zunächst gegründet als Plattform für internationale Gegenwartsdramatik, hat sich die Weltbühne über die Jahre zu einem sehr besonderen Theaterfestival entwickelt. Es bietet spannenden Produktionen aus dem Ausland ein Forum. In diesem Jahr sind das etwa, so Residenztheater-Chefdramaturgin Almut Wagner, Cosmic Home, ein Stück der litauischen Dramatikerin Birute Kapustinskaite, inszeniert vom Theater TR Warszawa aus Polen. Und Io-Castero-Material von Mariam Mekvinite aus Georgien, die Geschichte der Mutter und Frau des Ödipus.
Das ist ein sehr tiefer, ein sehr poetischer, ein sehr wilder Schauspielerabend, sehr literarisch, sehr vielleicht auch kryptisch, und trotzdem führt er uns natürlich in das Herz der georgischen Gesellschaft, die gerade in einem wahnsinnigen Wandel ist oder mit viel Druck auskommen muss. Und letztlich ist ihr Theater eins der wenigen, die überhaupt noch spielen darf. Und es ist auch immer ein Vabanspiel, wie lange geht das noch, weil sie keine staatliche Förderung bekommen und natürlich auch die Zensurbehörde immer im Nacken sitzt.
Auch wird ein Theaterstück von Noah Lazar-Kainan aus Israel vorgestellt. Ein Text des Residenztheater-Schauspielers Deljat Numan Khorshid erzählt von den Erfahrungen, Opfer eines rassistischen Shitstorms im Netz zu werden. Die ruandische Dramatikerin Odile Gakire-Katese leitet eine Schreibwerkstatt für junge Menschen. Die Weltbühne ist aber auch längst ein festes Netzwerk für Theaterkünstlerinnen und Künstler aus aller Welt. Für die diesjährige Ausgabe haben sie zum ersten Mal ein gemeinsames Stück geschrieben, The Crying Child, das schreiende Kind. Man hört dieses Kind, aber wo ist es?
Wir begegnen Menschen, die in einer Hotline sind in Vilnius. Wir erleben eine Mutter-Sohn-Geschichte am Strand von Tel Aviv. Wir sind wirklich an unterschiedlichen Orten der Welt zu Hause, auch in München, in einem Hotel, wo Alfredo Staffolani und Carla Zuniga Morales, die ihre Teile sehr aufeinander abgestimmt haben, ihre Parts spielen lassen. Also man wird an diesem Abend doch in unterschiedliche Welten entführt und trotzdem ist man gemeinsam im Marstall und erlebt diesen Abend gemeinsam.
Auch Michael Yates Crowley gehört zu den insgesamt 9 Autorinnen und Autoren, die das Stück seit dem Festival im vergangenen Jahr geschrieben haben. Sein Teil, so verrät er, spielt im virtuellen Raum. Es geht um Verschwörungstheorien und Diskussionsforen im Netz, um die Grenzen einer Gemeinschaft von Nutzerinnen und Nutzern.
My scenes of the play are set in an online discussion room, and they have to do with the kind of conspiracy theories that.
Die Leute dort wollen herausfinden, was hat es mit diesen Schreien auf sich. Alle hören es ja. Diejenigen, die am meisten von ihren Theorien überzeugt sind, finden viel Gehör. Und in diesen Mustern liegt dann große Gefahr. Es geht um etwas, von dem die Menschen nicht so recht wissen, was es eigentlich ist.
Die Aufführungen und auch die anderen Programmpunkte der Weltbühne, Lesungen und Gespräche finden alle entweder auf Englisch oder auf Deutsch statt, jeweils mit der Übersetzung in die andere Sprache. Das Festival kann zeigen, was bedeutet Theater, was bedeutet es, an einem Ort zu sein, miteinander über Grenzen, Sprachen, die Konflikte der Gegenwart hinweg. Und es ist, so Hamlet AI-Autor Michael Yates Crowley, stets auch das, eine Einladung, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Wie reagieren die Menschen? Das Theater wäre ein Weg, um Gespräche anzuregen. Was passiert, wenn man Menschen dazu an einem Ort zusammenbringt? Eine Inszenierung oder eine szenische Lesung kann ein Anstoß für ein Gespräch sein. Das ist aufregend. Das Beste, was aus unseren Aufführungen folgen kann, ist, von den Erfahrungen der Menschen zu hören. Ihre Ideen beeinflussen uns. Unsere Ideen beeinflussen sie. Für mich ist das so spannend, wenn ein Stück auf ein Publikum trifft, dieses Gespräch fortzusetzen.
In knapp 3 Stunden geht's los. Die diesjährige Ausgabe des Festivals Weltbühne des Münchner Residenztheaters im Marstall startet mit Hamlet AI von Michael Yates Crowley, den wir da gerade noch gehört haben. Das komplette Festivalprogramm der kommenden 7 Tage gibt's unter residenztheater.de. Und hier kommt Paolo Conte. Ballerina.
Ballerina, mi guardi e chiedi a me se si inventa roba nuova. Ballerina, è tutto qui per te, passi lunghi, passi corti. Ehi, Rataplan, ballerina, slegati, sei di legno ma ti insegno io come si balla. Bella canzone su, ballerina, su Rataplan, ballerina, invitami, che da più vicino sento meglio come balli. Ehi, ballerina, vuoi? Ballerina infuriati, che infuriata sembri un desiderio di ragazza. Ehi, Rataplan, ballerina sganciati, che nel ritmo un altro ritmo puoi trovare. Balla, ehi, ballerina vai.
Ohne Sachrang wäre Werner Herzog ein anderer. So lautete ein Fazit im vergangenen Sommer nach der ersten Ausgabe des Werner Herzog Kino Open Airs in der Gemeinde im Priental. Dort hatte der Filmemacher, 83 ist er inzwischen, seine Kindheit verbracht. Umgeben von einer atemberaubenden Bergwelt, aber auch von bitterer Armut damals in den Nachkriegsjahren. Der Erfolg der ersten Auflage des Wochenendfestivals hat die 2 örtlichen Vereine, die es organisieren, nämlich Lebendige Sachrang sowie den Heimat- und Geschichtsverein Aschau im Chiemgau, motiviert weiterzumachen. Heute und morgen wird Werner Herzogs Werk und Filmkunst erneut gewürdigt in Sachrang. Und bei mir im Studio ist daher Georg Antretter. Der ist Journalist für uns, also fürs BR-Fernsehen. Er ist aber eben auch der Initiator des Werner Herzog Open Air Kinos in Sachrang. Und darüber wollen wir reden. Servus, Georg.
Ja, grüß dich, Christoph.
Jenseits des lokalpatriotischen Bezugs, du bist ja selber Sachranger, Georg.
Ja.
Aber jenseits dessen, was fasziniert dich an Werner Herzog?
Ja, dass jemand aus dieser Enge des Tales Kinogeschichte schreibt, einer der bekanntesten Deutschen ist und wahrscheinlich der bekannteste Filmregisseur Deutschlands, wie es immer heißt. Und das aus unserem Tal, ganz in meiner Nähe aufgewachsen, wahrscheinlich dieselbe Schulbank gedrückt wie ich in einer Zwergschule in Sachrang, fasziniert mich.
Und Kindheitsorte, klar, die prägen. Andererseits bei Werner Herzog denken viele erstmal an Filme wie Wojciech nach dem Theaterstück von Georg Büchner, auch an Dokumentarfilme wie Begegnungen am Ende der Welt und natürlich Fitzcarraldo. Die beiden letztgenannten Filme, die spielen in der Antarktis, respektive am Amazonas. Da könnte man jetzt fragen, ja, Prägung der Kindheitsjahre, schön und gut, aber wie bitteschön wird die in solchen Meilensteinen von Herzogs Werk sichtbar?
Also wie sagt ein lieber Kollege von uns, der Moritz Hohlfeld, in einer früheren Biografie, der Herzog sucht in jedem seiner Filme nach seiner Kindheit. Zum anderen kann ich, der ich selber ja jetzt 30 Jahre kleinere Filme mitverantworte, sagen, dass ganz gleich wo auf der Welt, zu welchem Thema du was machst, es steckt immer auch dein Blick drin und was ganz Persönliches. Und beim Herzog, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, hat ihn sicher diese unglaubliche Landschaft, die ihn die ersten 11, 12 Jahre umgeben hat und wo er seinen Spielplatz hatte und die geprägt hat, nicht losgelassen. Und ich glaube, dass ich das, ob im Urwald, in der Antarktis oder in der Sahara wiederfindet.
Fitzcarraldo habt ihr letztes Jahr gezeigt, Open Air, hoffentlich klappt es heuer wieder mit dem Freilichtkino. Das Wetter soll ja warm werden, aber es kann natürlich gewittern. In dem Falle würden die Filme in der Printerhalle gezeigt, aber ganz gleich, ob jetzt drinnen oder draußen. Auf dem Programm stehen heuer Nosferatu, Phantom der Nacht, Herzogs erster großer Kinofilm. Der wird morgen in Sachhang zu sehen sein. Und heute schon die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner, ein Dokumentarfilm von 1974, der sicher weniger bekannt ist, den Herzog aber selbst für einen seiner wichtigsten hält. Was ist das für ein Film und wieso ist er so bedeutend für Herzogs Schaffen, für ihn selbst auch?
Naja, ich glaube, man kann vereinfacht sagen, er projiziert da seine große Leidenschaft der Kindheit und Jugend, nämlich das Skispringen, auf einen ganz großen seiner Zeit und schafft ihm ein Denkmal. Das ist das eine. Also es findet sich was wieder, was er selber gemacht hat. Wir haben jetzt im Vorfeld viele Gespräche geführt mit früheren Skispringerkameraden, mit dem, die sind da am sogenannten Judenbichl, hat der geheißen, sind die gesprungen wie die Wilden und der Herzog war mittendrin und hat das sehr genossen. Ich meine, 74, da war der 31 Jahre. Da gibt es aber so Aussagen von Max Osenstädter und Klaus Uhrig in dem Podcast, jüngst herausgekommen, SWR, dass sie sagen, mit dem Bildschnitzer Steiner, da hat er seine Sprache gefunden, weil den hat er nämlich selber besprochen und die Stimme ist es ja, dass den Herzog-Filmen auch was Einmaliges gibt.
Es geht bei diesem Werner-Herzog-Festival unter anderem darum, wie Sachrang Werner Herzog geprägt hat, aber auch umgekehrt um die Spuren, die er im Priental hinterlassen hat. Daher stehen auch literarische Spaziergänge zu Werner-Herzog-Orten auf dem Programm. Wie muss ich mir das vorstellen? Was sind das für Orte?
Es sind die Orte, die er in seiner Biografie beschreibt und zu denen er auch geführt hat in dem großartigen Dokumentarfilm Radical Dreamer. Zum Beispiel der Wasserfall oder die Ölbergkapelle oder auch das Schulhaus. Und uns ist gelungen, dass wir für diese Spaziergänge, am liebsten hätten wir das mit ihm selber gemacht, er kommt leider nicht, so viel sei verraten, aber sein Bruder, dass wir für diese Spaziergänge zwei Experten gefunden haben, zwei Leute, die stimmlich nahe an ihm sind und uns zitieren aus seiner Biografie, nämlich der Andreas Schwankel, Schauspieler aus Brien, also hat einen Chiemgau-Bezug und spricht die Sprache von Werner Herzog und Hans Steinbichler, der mehrfache Bezüge zu Werner Herzog hat.
Selber Filmemacher, Hierankel war damals der große Durchbruch etc. Wichtiger Gast, wie schon im letzten Jahr, ist Thomas von Steinecker, der 2022 den Dokumentarfilm Radical Dreamer gemacht hat, den du eben erwähnt hast, über Werner Herzog, also kein Film von ihm, sondern über ihn, zu seinem 80. Geburtstag damals. Und ihr habt jetzt von Steinecker wieder da und unter dem Titel Herzog daheim keck mit einer Weltpremiere angekündigt. Was erwartet das Publikum da?
Naja, wir sehen was bis jetzt nur der Thomas von Steinecker und sein Editor Volker Scharner gesehen haben, nämlich unveröffentlichtes Drehmaterial. Und da sind wir tatsächlich scharf drauf und haben es ein bisschen verdient, das zu sehen, weil wir haben dem Thomas Steinecker geholfen, damals wirklich an Orte zu kommen, an die er ohne uns, sprich am gewissen Backoffice im Priental, nicht gekommen wäre. Die Almbauern haben zusammengeholfen und haben den raufgefahren zur Oberkaiseralm, wo er dann, wie wir in dem Radical immer sehen, das Master-Interview wirklich realisieren konnte. Und davon ist natürlich nur ein Teil in dem großen 70-minütigen großartigen Dokumentarfilm zu sehen. Das, was wir nicht gesehen haben, da sind wir jetzt ganz gespannt drauf, dass es eben diese Uraufführung haben Thomas Steinecker und Volker Scharner nur für uns exklusiv zusammengestellt.
Also viel Bonusmaterial, würde man sagen.
Ja.
Herzog daheim habt ihr das genannt. Ihr holt Herzogs Werk heim nach Sachrang. Er selber, du hast schon gesagt, hat sich bisher nicht heimlocken lassen von euch. Woran hakt's?
Noch nicht. Ich glaube, es ist die Distanz zum einen. Es ist das andere. Vielleicht ist es was, ist jetzt meine persönliche Interpretation auch aus eigener Erfahrung. Das Tal hat schon was, was einen in seiner Enge, in seiner Wucht Geborgenheit gibt. Aber vielleicht auch, wenn man sich die Zeit denkt, in der er aufgewachsen ist, Nachkriegszeit, die waren verdammt arm, die haben nichts gehabt. Weiß das aus eigener Familiengeschichte. Vielleicht ist er ein bisschen hin und her gerissen. Vielleicht will er her und doch nicht. Sein Bruder Luki Stipetic, der im letzten Jahr da war und der uns auch morgen wieder die Ehre gibt, hat in Aussicht gestellt, also nächstes Jahr, ich muss den mitbringen, nächstes Jahr soll er mitkommen. Da wird er ja 85 und der Luki Stipetic um 83. Ganz wichtiger Mann.
Und ich darf annehmen, er macht mindestens so lange weiter, bis er sich selber blicken lässt für einen Programmpunkt.
Wir bleiben dran. Ja, es gibt ja 78 Filme und der Luki Stipetic hat in Aussicht gestellt, dass er uns wirklich alles, über das er verfügen kann, und das ist doch einiges, uns kostenlos zeigen lässt.
Ich kann mir vorstellen, wenn man sich für so ein Festival mit einem Künstler befasst, entdeckt man auch immer wieder Neues, auch wenn man schon einigermaßen mit der Materie vertraut ist. Also wenn dem so sein sollte, was hast du in den letzten Jahren in der Beschäftigung mit Werner Herzog über ihn gelernt, was dich vielleicht überrascht hat oder dir vorher nicht so klar war, was auch dein Blick auf ihn nochmal geschärft oder neu justiert hat?
Seine ekstatische Wahrheit, ja, dass er sich den Freiraum nimmt, das in die Welt zu bringen, was er letztlich für wahr hält. Wir kennen es aus anderen Zusammenhängen, leider aus Amerika gerade, aber bei ihm in der künstlerischen Form ist es gewaltig.
Das sagt Georg Antretter, Initiator des Werner Herzog Open Airs im Priental, das heute und morgen noch viel mehr zu bieten hat als Freilichtkinovorstellungen. Das gesamte Programm finden Sie im Netz unter lebendiges-sachrang.de. Danke für den Ausblick auf das Programm.
Ja, ich danke.
Bayern 2.
Entschuldigung, was wird denn da gespielt heißt?
Wir lieben Kabarett.
Ein Kabarett? Ein politischer oder ein Nockert?
Als Bayern 2, da mischen wir mit beim Salzburger Stier, dem internationalen Radio-Kabarett-Preis. Drei Preisträgerinnen bzw. Preisträger aus drei Ländern werden da alljährlich ausgezeichnet. Der Stier 2026 wurde im Mai verliehen und die österreichische Preisträgerin beschreibt sich selbst mit den Worten: Ich bin Sonja Pickard, sonst bin ich flexibel. Die 41-Jährige hat unter anderem Humanbiologie studiert. Sie weiß also, wie der Mensch in physiologischer Hinsicht funktioniert. Auf der Bühne dagegen spürt sie ihm in psychologischer Hinsicht nach und fragt, was bedeutet es eigentlich, ein Mensch zu sein? Geboren wurde Pickard im nordrhein-westfälischen Aachen. Seit 2009 lebt sie in Wien, wo sie Schauspiel gelernt hat. Und nun hat sie als gebürtige Deutsche den Salzburger Stier für Österreich gewonnen.
Es ist eigentlich ganz spannend, dass wir immer noch so unheimlich große Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz auszumachen versuchen. Und ich finde es eigentlich sehr schade, weil ich meine, ohnehin, ohne jetzt zu kitschig werden zu wollen, aber ich glaube, wir leben halt auch in Zeiten, wo wir uns mehr auf Gemeinsamkeiten fokussieren sollten als auf Unterschiede. Und ja, ob ich jetzt für Österreich oder Deutschland, ich meine, meine Mama ist Holländerin, die Familie von meinem Vater kommt aus Polen, Ungarn und Tschechien, also wie deutsch bin ich überhaupt? Ich wohne seit 16 Jahren in Österreich, es ist doch alles irgendwie so ein bisschen dasselbe. Es hat natürlich gedauert, also weil natürlich, es hilft ja nichts, wenn ich das so sehe. Die Leute im Publikum natürlich haben Vorbehalte gegenüber Deutschen. Das ist leider einfach immer noch so. Also man macht den Mund auf und es denken sich schon mal alle so, naja, jetzt zeig mal, was du kannst.
An dieser Stelle würde ich gerne nochmal so eine kleine Lanze brechen für meine Generation. Ich bin Millennial. Gibt's noch Millennials hier heute? Ah, okay, eine motivierte Person, ja. Und ein schüchternes Händchen von der letzten Reihe. Nee, wir trauen uns immer nicht so richtig, ne? Wir haben einen schlechten Ruf, wir Millennials. Das heißt immer, wir hätten nichts zu Wege gebracht. Wir hätten den nachfolgenden Generationen nichts hinterlassen. Keine Tradition, kein kulturelles Erbe. Ich finde, das stimmt nicht. Wir haben doch ein bisschen was geschafft. Wir Millennials, wir haben die Psychotherapie salonfähig gemacht. Ja, wir haben in die Wege geleitet, dass man sich dafür nicht mehr schämen muss, dass man einfach sagt, es ist eine gute Sache, sich um seine psychische Gesundheit zu kümmern. Na, wir auch nicht nur Psychotherapie, auch Meditation, Achtsamkeit, all diese Dinge, die der Seele gut tun. Ne? Und du kannst das mittlerweile auch ganz niederschwellig erreichen. Also du musst nicht mal mehr irgendwo hin. Meditation zum Beispiel, gibt ganz viele Apps, mit denen du meditieren kannst. Die sind teilweise auch KI-gestützt. Ja, das heißt, diese Apps können dann quasi die Meditation auch an deine Persönlichkeit anpassen. Wobei, wenn wir schon über Generationen reden, da habe ich dann schon ein bisschen Angst, was passiert, wenn so eine Technologie in die falschen Hände gerät.
Guten Morgen, Gisela. Was kann ich für dich tun?
Meditation 3 Minuten konservativ.
Personalisierte Meditation wird gestartet. Begib dich in eine entspannte Position. Atme tief ein. Und bei jedem Einatmen ziehe deine Schultern hoch. Bei jedem Ausatmen lasse sie oben und beiße deine Zähne zusammen. Beobachte deine Gedanken, als würdest du Wolken über einem blauen Himmel beobachten. Wenn du merkst, dass ein negativer Gedanke kommt, halte dich daran fest und steigere dich hinein. Machst du dir zum Beispiel Sorgen, dass wild gewordene Tierschützer dir deinen Eierlikör verbieten? Hast du Angst, dass du mit deinem E-Bike nicht mehr auf dem Gehsteig fahren darfst, nachdem du letztens damit mit 160 km/h auf der Autobahn erwischt wurdest? Nimm diese Gedanken an. Alles darf da sein. Hass, Neid, verletzte Eitelkeit. Lass diese Gefühle zu und übertrage sie auf deine Umgebung. Wenn du nachher wieder aufstehst, geh raus in die Sonne und schnauze willkürlich einen Passanten an. Du wirst dich sofort besser fühlen. Konzentriere dich jetzt auf deine Atmung und zähle deine Atemzüge. Versuche, schneller zu atmen, sodass du mehr Atemzüge schaffst als alle anderen. Beim Ausatmen denke daran, was du jetzt alles stattdessen hättest tun können. Du hättest produktiv sein können und damit für unsere Gesellschaft wirklich einen Wert haben, anstatt hier dämlich rumzusitzen und dich selbst zu wichtig zu nehmen. Und jetzt schenke dir selbst ein Lächeln. Fällt es dir schwer? Reiß dich zusammen und schenke dir selbst ein Lächeln. So kommst du nie ins Nirvana. Buddha ist genauso enttäuscht von dir wie deine Eltern. Am besten, du atmest gar nicht mehr.
Also das Interesse am Menschen an sich war schon immer da. Und ich glaube, am Anfang ging es eben in diese naturwissenschaftliche Richtung. Ich finde es auch immer noch total spannend. Also Physiologie, Anatomie und so fand ich immer faszinierend. Und natürlich interessiert mich aber eben auch aus künstlerischer Sicht, wie Menschen so funktionieren und was wir alles für kleine Schrulligkeiten haben und für Besonderheiten. Ich umarme zum Beispiel immer meine Wohnung, wenn ich nach Hause komme. Ich stelle mich in den Türrahmen und dann lege ich beide Arme um die Wand und sage, schön, dass du da bist. Es ist einfach gerade als Tourneekünstlerin so schön, dass man dieses kleine Nest dann doch irgendwo hat, wo man sich mal wieder zu Hause fühlt. Man vermisst es halt und dann ist es fast wie ein Mensch für einen.
Alles, was ich heute hier gesagt habe, ist wahr. Nee, wirklich. Es ist alles recherchiert. Ich google alles. Das mache ich immer im Zug. Das ist immer ganz gute Gelegenheit. Wenn du schon wieder 8 Stunden in der Deutschen Bahn feststeckst, wegen eines vorausfahrenden Zuges, ist eine gute Zeit, um zu googeln. Hat Deutschland nur ein Gleis? Was hätte ein Flug gekostet? Können Hummeln fliegen? Was kann man noch ankurbeln, außer Stoffwechsel? Wie kann ich etwas zum nationalen Kulturerbe erklären lassen? Kann ich mich selbst zum nationalen Kulturerbe erklären lassen? Und das Interessante ist ja, wenn du sowas googelst, das bleibt ja nicht dort. Ne? Das wird ja immer alles untereinander weitergegeben, weil Datenschutz haben wir ja schon ganz lange nicht mehr. Das heißt, im Zuge dessen wurden mir jetzt in letzter Zeit auf Amazon kurbelbetriebene Wasserkocher, intelligente Kaffeemaschinen, Selbsthilferatgeber für Zugfahrten und Nackenkissen mit Hummelprint empfohlen. Und dann dachte ich, geil, Google und Amazon halten mich jetzt für eine sehr eigenartige Person. Und dann ist mir aufgefallen, sie haben recht. Ich bin eine sehr eigenartige Person. Weil dann habe ich spaßeshalber in meiner Chronik nachgeschaut, was ich in letzter Zeit sonst so gegoogelt habe. Fahren alte Menschen öfter weiße Autos oder verlieren Autos mit der Zeit die Farbe? Warum steht auf Spülmittel drauf, dermatologisch getestet, aber nicht, was bei dem Test rausgekommen ist? Und als ich das dann so schwarz auf weiß vor mir hatte, habe ich dann irgendwie gedacht, oh shit, ich glaube, ich muss auch in meiner Offline-Persönlichkeit mal nach Logikfehlern suchen. Und ich bin fündig geworden. Ich besitze 4 Heißklebepistolen, die ich nie verwende. Ich rede nicht nur mit meinen Pflanzen, sondern mit allen Gegenständen in meiner Wohnung, bis auf die Mehrfachsteckdosen, weil die sind mir suspekt. Wenn ich jemand meine E-Mail schreibe und die Person antwortet mir, sie kann den Anhang nicht öffnen, dann schreibe ich zurück, dann streng dich mehr an! Und als mir dann klar wurde, wie komisch ich bin, und jetzt mal ganz ehrlich, wie komisch wir wohl alle sind, da wurde mir dann bewusst, Moment mal, ich glaube, das ist der Ausweg aus der Dystopie des gläsernen Menschen. Wie können wir verhindern, dass künstliche Intelligenzen die Weltherrschaft an sich reißen und uns kontrollieren? Wir müssen unberechenbar werden. Durch Schrulligkeit. Ja, und deswegen tut mir bitte einen Gefallen, wenn ihr dann rausgeht, tut mir einen Gefallen, geht auf Amazon, bestellt euch einen Staubsaugerbeutel und einen Kunstpelz und googelt dann Goldfischteich-Design-Ideen 2026. Ja, tricksen wir die KIs aus, seien wir irrational. Posten wir Fotos von uns auf Social Media, auf denen wir in einer Badewanne stehen, die mit Kartoffelpüree gefüllt ist. Und in die Caption schreiben wir, ich gestern beim Tanzkurs. Hashtag katholisch, Hashtag Eisbär, Hashtag Purple Rain. Nein, wir müssen einfach die Algorithmen ein bisschen verwirren durch unsere Schrulligkeit, weil die macht uns doch erst zum Menschen. Und der aufrechte Gang. Ja, aber wirklich, wir glauben immer, wir sind so unheimlich leicht gesteuert. Stimmt doch nicht. Zeigen wir uns von unserer merkwürdigsten Seite. Lasst uns der Fehler in der Matrix sein. Bringen wir ein bisschen Verblüffung in die Welt.
Also ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz wirklich irgendwann die Weltherrschaft an sich reißt. Ich glaube, es ist einfach, und das hat mich eben auch zu dem Programm inspiriert, es ist einfach wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, was macht uns denn zum Menschen? Und was ist an uns einzigartig, was einfach ein Roboter auch nicht übernehmen kann? Und ich glaube, da gibt es einfach auch noch sehr viele Sachen. Und wir achten aber zu wenig drauf. Wir sind in diesem Panikmodus. Und der ist ja auch teilweise durchaus angebracht, ne? Also nicht falsch verstehen. Natürlich ist eine nicht reglementierte KI eine große Bedrohung. Und ich glaube, da muss auch politisch noch einiges getan werden. Aber ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass jeder sich einfach mal fragt, okay, was zeichnet uns Menschen denn aus? Und können wir uns auch gegenseitig ein bisschen mehr Menschlichkeit entgegenbringen? Und ich glaube, dann sind wir vielleicht noch ein bisschen besser aufgestellt.
Das sagt Sonja Pickert. Mehr von der Salzburger Stierpreisträgerin 2026 morgen in den Radiospitzen hier auf Bayern 2 um 2:05 am Nachmittag und abends kurz nach 10 nochmal.